Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast Auf die Ohren. Und zwar befinden wir uns heute in der 10. Folge und damit im Finale. Für das Finale der Staffel, wo wir über altägyptische VIPs sprechen, also bedeutende Persönlichkeiten aus dem alten Ägypten, haben wir uns ein wahres Schwergewicht ausgesucht. Wir sprechen heute über die Statue des Hohepriesters Bakenchons, eines der Objekte, denen man als fast allererstes im Museum begegnet. Die Statue steht nämlich gleich unten am Fuß der Treppe zur linker Hand, wenn man die Treppe in den Raum Kunst und Form hinabsteigt.
Wir, das sind dieses Mal wieder Roxane Bicker, Leitung Kulturvermittlung, und Arnulf Schlüter, Direktor des Hauses. Du hast ja 2 Folgen jetzt ohne mich gemacht, aus zeitlichen Gründen.
Ja, wie schön, dass du dich dann auch mal wieder zu Wort meldest. Ja, in der Tat habe ich uns noch nicht vorgestellt, sondern wäre jetzt direkt zu Bakenchons herübergesprungen. My bad, man sollte meinen, wir hätten das jetzt nach 30 Folgen irgendwie schon drauf.
30, Wahnsinn.
Ja, Staffel 3. 10 Folgen pro Staffel macht ja, Folge 30.
Das, du hast recht.
Zumindest für mich, ne?
Ja, für dich. Ich habe 1-2 Folgen habe ich mal ausgelassen zwischendrin.
Genau. Zurück zu Bakenchons. Die Statue ist aus hartem, kristallinem, hellem Kalkstein. Sie stammt aus Theben, ist 137 cm hoch, 62 cm breit, 86 cm tief und datiert nach den Inschriften in die 19. Dynastie um 1210 vor Christus, also in die Zeit von Ramses II., Ramses den Großen, über den wir ja neulich auch bereits gesprochen haben. Die Statue trägt die Inventarnummer GL WAF 38 und das ist eine etwas ungewöhnliche. Normalerweise tragen unsere Objekte die Inventarnummer ES, ägyptische Sammlung. Arnulf, was hat es denn mit diesem WAF eigentlich auf sich?
Ja, das WAF verzeichnet einfach, dass dieses Objekt zum sogenannten Wittelsbacher Ausgleichsfonds gehört. Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die entstanden ist nach der Absetzung des Bayerischen Königshauses 1918, also nach dem Ende der Monarchie hier in Bayern. Da ging es darum, dass vieles, was in den Staatshaushalt, in den Staatsschatz überführt worden ist, ursprünglich einmal aus dem Privatbesitz des Hauses Wittelsbach stammte, und dass auch viele Objekte, die in den Museen hier in München standen, Dinge waren, die Wittelsbacher aus dem eigenen privaten Vermögen angeschafft hatten. Und dieses Vermögen wurde den Wittelsbachern damals bei der Entmachtung, bei der Absetzung entzogen. Und daraufhin gab es natürlich eine Streitigkeit, ob das denn rechtens sei. Es gab verschiedene Gutachten, Gutachten, die auch teilweise aus den staatlichen Ministerien heraus entstanden sind und gemacht worden sind. Und man kam schließlich zu dem Schluss, dass es da tatsächlich Ansprüche der Wittelsbacher, berechtigte Ansprüche an diesen Dingen, an Besitz, an Ländereien, an Schlössern, an Kulturgut gegeben hat. Und es hat dann bis 1923 gedauert, bis man sich im Sinne eines Vergleichs auch geeinigt hatte. Und im März 1923, also vor gut 100 Jahren, ist dann damals eine Regelung gefunden worden zur gütlichen Einigung. Es sind 2 Stiftungen gegründet worden, einmal die Wittelsbacher Landesstiftung und einmal eben der Wittelsbacher Ausgleichsfonds. Und dieser Wittelsbacher Ausgleichsfonds hat tatsächlich zur Aufgabe, dieses reiche Kulturgut, das den Wittelsbachern gehörte, zu verwalten und auch öffentlich zugänglich zu machen. Und das tut dieser Wittelsbacher Ausgleichsfonds eben bis heute auch, nicht nur, aber auch in den staatlichen Museen. Und da reden wir insgesamt von Tausenden von Objekten, die zum Wittelsbacher Ausgleichsfonds gehören, und eben einige ganz wichtige, die auch bei uns im Hause, zum Beispiel von Ludwig, angekauft worden sind und eben heute in die Verwaltung des WAF gehören.
Ja, wer aufmerksam zugehört hat, 1923 ist der WAF, der Wittelsbacher Ausgleichsfonds, gegründet worden, feiert also dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum. Anlässlich dessen ist eine Publikation herausgekommen, über die ist in unserem letzten Maat, unserer Museumszeitschrift, berichtet worden. Und es gibt auch am 18. Juli einen Vortrag rund um 100 Jahre WAF und vor allem unsere zugehörigen Objekte. Unsere Statue des Bakenchons ist eine besondere Statue. Sie gehört nämlich zum Typus der Würfelfigur und ist eine der größten und qualitätsvollsten Beispiele dieses Statuentyps, der erst im frühen Mittleren Reich entstanden ist. Dabei handelt es sich um eine stark abstrahierte Darstellung eines über einer zweifachen Basisplatte auf einem Polster am Boden hockenden Mannes. Er hat die Beine angezogen, sein Körper scheint vollständig in ein eng anliegendes Gewand gehüllt zu sein. Und die Arme liegen flach auf den Knien der Beine auf. Eine bis auf die Schultern fallende Perücke und ein kurzer Kinnbart bilden die einzigen weiteren Details der Tracht. Diese Würfelstatue, also ein würfelförmiger Körper, aus dem oben oftmals nur noch der Kopf, vielleicht auch die Hände herausragen, ist etwas ganz Typisches für die altägyptische Kunst. Und wir haben auch einen weiteren frühen Vertreter dieser Gattung bei uns, nämlich einen Raum weiter im Raum Kunst und Zeit. Es ist die Statue des Nesmond.
Ganz wichtig ist bei dem Statuentyp vielleicht auch, da kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz darauf zu sprechen, dass das ein Statuentyp ist, der eigentlich den Privatpersonen vorbehalten ist. Also kein König lässt sich hockend am Boden oder auf einem niedrigen Kissen sitzend darstellen. Das könnte gleich bei der zeitlichen Einordnung dieses Stückes vielleicht nochmal eine Rolle spielen.
Genau, der Nesmond, um auf den nochmal zurückzukommen, den wir sehen, da ist der Körper noch vollständig erkennbar, worauf man schließt, dass es eben ein sehr früher Vertreter dieser Gattung ist. Und um die Entwicklung dieser Würfelfiguren kurz zusammenzufassen, je später sie sind, desto mehr verschwinden die Konturen des Körpers und die ganz späten Würfelfiguren aus der Spätzeit, die sind dann wirklich nur noch ein würfelförmiger Block, wo so gut wie nichts mehr vom Körper erkennbar ist, außer dem Kopf, der dort oben herausragt. Diese Würfel bietet nun hervorragende Möglichkeiten der Beschriftung. Und so ist auch unser Bakenchons sehr üppig beschriftet. Wir haben eine Inschrift auf der Vorderseite des Gewandes, bestehend aus 4 Kolumnen. Eine zweite Inschrift auf dem Rückenpfeiler, bestehend aus 6 Kolumnen. Und eine dritte Inschrift umlaufend auf den beiden Sockeln, bestehend aus je einer Zeile, sowie auf beiden Schultern je eine Kartusche und eine spätere Inschrift vorne auf den Füßen. Auch auf die kommen wir noch zu sprechen.
Das ist ja das, was diese Statue auch so berühmt macht. Also nicht nur die Qualität, die Monumentalität der Statue, sondern eben auch diese ausführliche Inschrift. Du hast gerade schön aufgezeigt, wo sie überall beschriftet ist. Auf dieser Münchner Statue wendet sich nun dieser Bakenchonsu in einer Passage direkt an die ihm nachfolgenden Generationen und er gibt dort eine detailreiche Aufzählung all seiner Ämter, die er im Laufe seines Lebens, er selbst hat geschrieben, seit er geboren wurde, innehatte. Und was zudem auch noch erwähnenswert ist, dass er dort die jeweilige Dauer exakt vermerkt. Und damit ist die Statue eines der nicht allzu häufigen Beispiele oder eine der wenigen Quellen, die zunächst einmal solide Informationen über die Karriere oder die Laufbahn eines altägyptischen Priesters geben können. Die biografischen Angaben sind im alten Ägypten natürlich nicht selten, doch sehr häufig handelt es sich dabei um Idealbiografien, also Biografien, die unter Verwendung sich wiederholender Stereotype ideale Beamtenlaufbahnen beschreiben, eben ohne präzise Anhaltspunkte für eine Konstruktion so eines individuellen Lebenslaufes oder man könnte vielleicht in Anlehnung an die Römer sagen, so eines ägyptischen Cursus Honorum. Das heißt, das ist etwas, was diese Statue des Bakenchons tatsächlich auch nochmal besonders hervorhebt. Nicht zuletzt deswegen ist gerade diese biografische Inschrift der Statue Barkinchons Gegenstand zahlreicher auch Untersuchungen in der ägyptologischen Fachliteratur. Und vielleicht magst du uns mal ein, zwei Textbeispiele dazu geben, was er denn nun jetzt tatsächlich sagt auf seiner Statue.
Er spricht von sich in der ersten Person und sagt dort: Der Erbfürst und Prinz, der hohe Priester des Amun, Barkinchons, der Gerechtfertigte, er sagt: Ich war schon seit der Kindheit bis ins Alter im Tempel des Amun, in dem ich ihm folgte, in rechter Weise. Er möge mir eine Lebenszeit in Vollkommenheit vollenden nach 110 Jahren. 4 Jahre habe ich verbracht als Schulknabe. 11 Jahre habe ich verbracht als Jüngling, in dem ich Oberster des Übungsstalls des Sethos war. Ich war 4 Jahre lang Wab-Priester des Amun. Ich war 12 Jahre lang Gottesvater des Amun. Ich war 15 Jahre lang dritter Prophet des Amun. Ich war 12 Jahre lang zweiter Prophet des Amun. Er lobte mich, da er mich erkannte wegen meiner Leistung. Er setzte mich zum Hohepriester des Amun ein während 27 Jahren.
Wir merken also gleich, dass wir auch einen riesigen Zeitraum überschauen mit diesen Angaben. Fassen wir nochmal zusammen. Barkinchons wurde geboren als Sohn eines zweiten Amunspropheten namens Rama in Theben. Vor seiner Priesterlaufbahn war er zunächst 4 Jahre lang Schüler der Schriften im Tempel der Mut von Karnak. Und danach wurde er 11 Jahre im Übungsstall Sethos des I. militärisch ausgebildet und zum Obersten des Übungsstalles des Königs befördert. Also er ist mitnichten von Anfang an ein Priester, sondern er hat eben zunächst einmal eine militärische Karriere hingelegt und eine militärische Laufbahn eingeschlagen. Eine Art Grundausbildung möglicherweise. Mit circa Mitte 20, das können wir ja nur ganz grob schätzen, trat er dann als einfacher Wab-Priester in den Dienst des Amun von Theben. Also er ist dann tatsächlich an Theben lokal gebunden und steigt sozusagen die Priesterlaufbahn, die Leiter der möglichen Priesterämter nach oben. Nach 4 Jahren wurde er zum Gottesvater des Amun erhoben, also auch eine Priesterbezeichnung, ein Amtstitel. 12 Jahre später war er bereits dritter Prophet des Amun. Nach weiteren 15 Jahren rückte er in das Amt des zweiten Propheten des Amun auf und im 39. Regierungsjahr Ramses II. Wurde er dann Hohepriester des Amun. Als solcher leitet er dann für den Pharao auch dessen Bauvorhaben in Karnak. Also das ist auch ein interessanter Aspekt, dass er eben nicht nur in Anführungsstrichen Priesterämter innehatte, sondern dass mit Priesterämtern im alten Ägypten natürlich immer auch Verwaltungstätigkeiten verknüpft waren. Die Tempel waren ja Verwaltungsinstitutionen. Man hatte am Tempel Grundbesitz zu verwalten, Einnahmen zu verzeichnen und eben auch natürlich bestimmte administrative Aufgaben zu versehen. Er spricht ganz explizit eben von den Bauvorhaben des Königs, die er dort leitet. Weiterhin wird er erwähnt in einem Berliner Papyrus als Mitglied eines Gerichtshofes. Spielt wohl im Jahr 46 Ramses II. Das ist so eine weitere kleine Quelle, die wir zu ihm haben. Barkinchons hatte das Amt ungefähr bis zum 65., 66. Regierungsjahr Ramses II. Inne, soweit wir das heute rekonstruieren. Und wir wissen von ihm, dass er auch in Theben West bestattet worden ist. Er hat dort sein eigenes Grab, TT 35, also TT wieder für Theben Tomb, also ein Grab in der thebanischen Grabanlage im Westen Thebens gelegen. Und sein Amtsnachfolger war wohl sein jüngerer Bruder. Das ist ganz knapp umrissen, das, was wir so aus diesen Quellen entnehmen können.
Um das einordnen zu können, als Hohepriester des Amun, also des Reichsgottes des Neuen Reiches, war Barkinchons der oberste Priester des ganzen Landes und ist so in seinem Machtspielraum vielleicht mit dem Papst unserer heutigen Zeit zu vergleichen, also die allerhöchste religiöse Instanz des Reiches. Die Angaben, die wir jetzt hatten, diese ganzen zeitlichen Angaben, führen dazu, dass der Zeitpunkt der Beschriftung der Statue des Barkinchons in die letzten Regierungsjahre von Ramses II. Zu legen ist und Barkinchons damals ein stattliches Alter von um die 85 Jahre erreicht haben muss. das steht in keinem Widerspruch zu seinem hier in der Statue jugendlich gezeigten Gesicht, denn diese Jugendlichkeit, die ist ein typisches Mittel der Idealisierung. Wir haben es hier also auch aus anderen Gründen nicht mit einer porträthaften Statue zu tun. Den historischen Hintergrund, den uns die Inschriften der Statue selbst geben, das hat uns Bakenhorns jetzt eben mit seinen eigenen Worten geschildert. Problematisch ist nun, dass die Stilistik der Statue nicht wirklich zu der in der Inschrift angegebenen Datierung passen mag. Aufgrund der stilistischen Details, vor allem auch in der Gestaltung des Gesichts, kommen nur zwei Zeiten für die Entstehung der Statue in Frage. Entweder die Zeit Amenophis III. Oder die unmittelbare Nach-Amarna-Zeit, die ihrerseits auch wiederum deutliche Rückbezüge und Zitate zur Zeit Amenophis III. Beinhaltet. Das heißt, man versucht sich also an die Zeit vor Amarna auch wieder anzuschließen. Kurz gesagt, die Statue selbst scheint mindestens 80 Jahre älter zu sein, als uns die Inschriften angeben.
Für die Zeit Amenophis III. Finden wir eine typologisch, ikonografisch wie eben auch stilistische Entsprechung zur Statue des Bekenchons, zum Beispiel in der Statue des Amenophis Sohn des Hapu, des großen Baumeisters unter Amenophis III., gefunden im Karnak-Tempel zwischen dem dritten und dem vierten Pylon. Jetzt kommen wir natürlich zu einem kleinen Problem. Es gibt für diese, glaube ich, auch sehr klar nachvollziehbaren stilistischen Argumente eigentlich nur zwei mögliche Erklärungen. Entweder die Statue ist, und so haben wir das bisher auch immer im Museum erzählt, wenn wir uns über die Statue des Bakenchons unterhalten haben, eine Statue, die tatsächlich früher hergestellt worden ist, dann nicht fertiggestellt wurde und von Bakenchons wiederverwendet wurde, also sprich, er hat es sich aus wirtschaftlichem Gesichtspunkt einfach gemacht, hat eine Statue, die er vorgefunden hat, als unfertige Statue vorgefunden hat, an sich genommen und hat sie mit seinen biografischen Inschriften übernommen und damit individualisiert auf seine Person angepasst. Die zweite Möglichkeit, die von anderen Ägyptologen auch bereits vertreten worden ist, ist, dass diese Statue von Bakenchons selber hergestellt worden ist, aber eben ganz bewusst sich in der Stilistik an frühere Zeiten anbindet, darüber eben auf ja, eine Zeit, in der er möglicherweise seine Karriere begonnen hat, unter den Königen, unter denen er seine Karriere begonnen hat, anknüpfen wollte, ganz bewusst einen Rückverweis in der Stilistik auf frühere Zeiten gesetzt hat. Beides wäre möglich und denkbar. Eine sehr interessante Überlegung, die auf die Vorgänger, meine Vorgänger hier im Ägyptischen Museum zurückgeht, einmal auf Professor Wildung und dann auch auf Frau Dr. Schoske, ist die Überlegung, wenn diese Statue tatsächlich älter war und unfertig stehen gelassen worden ist im Karnak-Tempel, von wem könnte sie denn dann tatsächlich sein?
Und zumal eben der Fokus liegt hier auf unfertig, das heißt, sie ist also nicht finalisiert, sondern im Herstellungsprozess quasi abgebrochen worden.
Genau, und da muss man natürlich irgendwie auch erklären können und dazu gibt es eine sehr spannende Überlegung, die einiges für sich hat. Man muss sich natürlich die Frage stellen, wer macht denn sowas? Wer fängt denn so eine Statue an und stellt sie dann eben nicht fertig? Und die Überlegung war, dass es sich da möglicherweise um Harem Hab gehandelt haben könnte. Warum Harem Hab? Nun, Harem Hab war ein mächtiger Mann. Er hatte eine militärische Karriere unter Amenophis III. Begonnen, war sicherlich in der wirtschaftlichen Lage und auch in der von seinem Ansehen her in der Lage, sich so eine Statue herstellen lassen zu können, in der Zeit, in der er eben noch als Privatperson agiert hat und eben nicht für den Königsthron vorgesehen war. Die Überlegung, die dahinter steht, ist nun die, dass in dem Moment, wo Harem Hab dann doch tatsächlich für den Königsthron in Ägypten
nominiert worden ist, kann man bei ihm ja fast sagen, weil es war ja in diesem Fall keine Vater-Sohn-Nachfolge, sondern er ist ja Ehe nachgefolgt, also es war in dieser Zeit nach Tutanchamun halt in Ägypten alles etwas schwierig.
Genau, dass er in diesem Moment eben mit dieser Statue, mit diesem eben ausschließlich für Privatpersonen geeigneten Statuentypus nichts mehr anfangen konnte und deswegen diese Statue unfertig hat stehen lassen.
Dass die bewusste Wiederverwendung von Statuen im Neuen Reich durchaus nichts Außergewöhnliches ist, das lässt sich auch an unterschiedlichen Beispielen illustrieren. Ein wunderbares Beispiel dafür in der Privatplastik ist hierfür wiederum Amenophis, Sohn des Hapu, der in einer Statue, ebenfalls aus Karnak, im 7. Pylon, eine Statue aus dem Mittleren Reich, genauer gesagt der späten 12. Dynastie, unter der Zeit Amenemhets des III. Um 1800 vor Christus wiederverwendet hat. Also eine Statue, die bereits seit 400 Jahren im Amun-Tempel von Karnak stand und auf die er dann seinen Namen draufgeschrieben und sie dann sich zu eigen gemacht hat. Auch in der Königsplastik finden wir gerade in der Zeit von Barkenchons, also unter Ramses II., zahlreiche Beispiele, bei denen der König selbst Statuen seiner Vorgänger übernimmt, teilweise überarbeitet und mit seinen Inschriften versieht. So zum Beispiel auch im ersten Hof des Luxor-Tempels mit Statuen von Amenophis III., die von Ramses II. Usurpiert werden.
Wir halten für unsere Fragestellung also fest, dass es möglich ist, dass Barkenchons tatsächlich eine ältere Statue wiederverwendet und sich einfach zu eigen gemacht hat. Natürlich haben wir darauf nicht Brief und Siegel. Denkbar wäre eben auch die, wie gesagt, auch bereits häufiger vertretene These, dass es ein bewusster Rückgriff in der Stilistik auf frühere Zeiten gewesen ist. In jedem Fall haben wir damit darauf hingewiesen, dass eben Datierung in diesem Fall und Stilistik eigentlich so nicht zusammenpassen. Kehren wir nochmals zu der Inschrift zurück und schauen uns an, was Barkenchons uns noch so über sein Leben verrät.
Ich habe Nützliches getan im Tempel des Amun, indem ich Baumeister meines Herrn war. Ich habe für ihn den Tempel Ramses, geliebt von Amun, der die Bitten erhört, gebaut am oberen Tor des Amun-Tempels. Ich habe zwei Obelisken aus Granit in ihm aufgestellt, deren Spitzen sich dem Himmel nähern. Ich habe zwei sehr große Türen aus Elektron hergestellt, deren oberer Rand sich mit dem Himmel vereint. Ich habe zwei große Flaggenmasten gezimmert und sie im herrlichen Vorhof an der Vorderseite des Tempels aufgestellt. Ich habe die großen Prozessionsbarken auf dem Fluss gezimmert für Amun, Mut und Chons.
Wir befinden uns also im großen Amun-Tempel von Karnak, wo Barkenchons, wie vorhin schon einmal angesprochen, nicht nur Oberpriester war, sondern im Auftrag seines Herrn Ramses große Bauprojekte geleitet hat. Karnak selbst jetzt hier in extenso zu besprechen, führt sicherlich zu weit. Was wir machen können, ist, wir verweisen auf unseren Kollegen Jan Dahms, der zu Karnak am 8.8., glaube ich, einen eigenen Vortrag halten wird. Also wer sich da ein bisschen mit der hochinteressanten, spannenden und sehr langen Baugeschichte von Karnak auseinandersetzen möchte, sei herzlich eingeladen, diesem Vortrag zu folgen. Jetzt haben wir nicht nur die Inschriften, die Barkenchons dort eingesetzt hat auf dieser Statue, sondern wir haben ganz offensichtlich, wenn man sich hier unten auf der Höhe des linken Fußes der Statue eine weitere Inschrift anschaut, noch jemanden, der meinte, sich auf dieser Statue verewigen zu müssen, und zwar den in Anführungsstrichen Entdecker der Statue, einen französischen Bildhauer, Riffaut, der diese Statue 1818 nach eigener Angabe in Theben entdeckt hat.
Wohl sogar auch im Amun-Tempel von Karnak selbst.
Wobei möglicherweise dieses Entdecken auch jetzt keine Wahnsinnsleistung gewesen ist.
Die stand wahrscheinlich einfach dort rum und er hat halt seinen Namen drauf gedengelt.
Genau, warum kommt er dazu, das zu tun? Was macht er dort eigentlich? Also er entdeckt nicht einfach nur Statuen, sondern er war selber französischer Bildhauer, der im Auftrage von einem Dritten dort unterwegs war, eben Antiken zu sammeln und zusammenzutragen. Das war etwas, was damals im frühen 19. Jahrhundert gang und gäbe war. im Auftrag reicher Geschäftsleute oder eben auch anderer Personen, die anfangen wollten, umfangreiche Sammlungen zusammenzustellen, reisten richtige, ja, Agenten, könnte man sagen, durch Ägypten, durchaus übrigens auch mit offizieller Genehmigung, und haben dort Dinge gefunden, / eingesammelt, um sie dann nach Europa zu verschiffen. Und dort dann tatsächlich den in Entstehen begriffenen ägyptischen Museen zum Beispiel zum Kauf angeboten. Und so arbeitete Rifaut eben für den italienischen Konsul Drovetti, der genau das getan hat, also aus Ägypten viele Objekte nach Europa bringen und diese Objekte dann hier unterschiedlichen Königshäusern beispielsweise zum Kauf anzubieten. Im Jahr 1821 bot Drovetti dann auch dem Kronprinzen hier in Bayern seine umfangreiche Sammlung ägyptischer Antiken an. Um das kurz zu machen, der konnte es sich allerdings nicht leisten, was von Drovetti beabsichtigt war, die komplette Sammlung zu erwerben. Und ein großer Teil der Sammlung, der weit überwiegende Teil der Sammlung, ging dann eben später nach Italien und bildet heute den Grundstock des Turiner Museo Egizio.
Hätte der Kronprinz also mehr Geld gehabt, hätten wir heute die schöne Sammlung in Turin unser eigen nennen können. Ja, der spätere König Ludwig finanzierte größtenteils diese Ankäufe aus seiner Privatschatulle und kaufte, anders als sein Enkel Ludwig II., nie mehr, als er sich auch tatsächlich finanziell leisten konnte. Da er eine große Anzahl von Objekten nur hätte erwerben können, wenn er dabei angesichts seines vergleichsweise begrenzten Budgets Abstriche in der Qualität in Kauf genommen hätte, entschied er sich also nicht auf Menge zu setzen, sondern vor allem außergewöhnliche Objekte in München auszustellen. Er sagt, an Zahl werden die großen Museen das meinige übertreffen. In der Quantität kann sich nicht, an Qualität soll sich meine Sammlung auszeichnen. Und in vielen Briefen hielt Ludwig es daher für notwendig, auch seine Kunstagenten immer und immer wieder anzuweisen, nur nach dem Besonderen Ausschau zu halten. Die Menge nicht gibt einer Sammlung Wert, sondern die Güte. Und er stellt erneut fest, nur Gegenstände ausgezeichneter Schönheit will ich, also genüget mir nicht anderer Erwerb, wenn gleich wohlfeil.
Nichtsdestotrotz ist es ihm gelungen, auf Umwegen aus dieser ehemaligen Sammlung Drovetti einige Einzelstücke zu bekommen. Es sind mehrere Objekte bei uns im Hause, die ursprünglich aus der Sammlung Drovetti stammten. Und dazu gehört eben auch die Statue des Barkinchons, die dann eben in Rom um das Jahr 1823 vermutlich erworben werden konnte. Angekauft hat Ludwig die Statue damals ganz klar mit dem Ansatz, das erste Antikenmuseum, das als solches geplant und ausgeführt wurde, also die Münchner Glyptothek, mit einem ägyptischen Saal auszustatten, die Ausstellung dort mit einem ägyptischen Saal zu beginnen, weil er ja der Überzeugung war, dass die Kunstgeschichte eben nicht mit den Griechen und den Römern beginnt, sondern auch die auf ihre Vorläufer zurückblicken konnten und eben die altägyptische Kunst die Basis ist, auf der all das Kommende aufbaut. Deswegen war ihm eben auch der Erwerb hervorragender altägyptischer Stücke so wichtig. Ganz kurz zur Bewertung des Barkinchons in der Kunstgeschichte. Du hast, glaube ich, ein, zwei Zitate dazu mal rausgesucht, welchen Stellenwert seit jeher der Statue des Barkinchons zugemessen wurde.
1865 hat der Ägyptologe Laut gesagt, das wertvollste Stück der ganzen Sammlung und ein solches, das selbst dem größten Museum zur Zierde dienen würde. 1886 sagte Brunn, der damalige Direktor der Glyptothek, eine erhöhte Bedeutung erhält diese Statue durch die Inschriften, welche sie zum wertvollsten Stück der ganzen Sammlung macht. 1976 heißt es im Ausstellungskatalog des Museums, des Ägyptischen Museums, das eindrucksvollste und zugleich bedeutendste Monumentalwerk der Münchner Sammlung. Und 1984 in einem Ausstellungskatalog in Stuttgart, das Kapitalstück der Münchner Sammlung. Und Es war mir gar nicht bewusst, aber Beckenhorns hat dieses Jahr auch Jubiläum. Ne? Der ist nämlich 200 Jahre bei uns, wenn er 1823 angekauft worden ist. Meine Güte, die Jubiläen kennen kein Ende.
Die Kriegsverluste in München aus dem Zweiten Weltkrieg halten sich ja sehr in Grenzen, weil man rechtzeitig große Teile der Sammlungen in Schlösser, Burgen außerhalb Münchens geschafft hatte, damit diese eben im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört würden. Der Barg in Hons allerdings hat es nicht geschafft, wirklich evakuiert zu werden, weil er eben so wahnsinnig schwer ist. Das heißt, er ist ein Stück weit transportiert worden. Er ist aus der Glyptothek, wo er eben bis dahin gestanden hatte, in ein Ministerium an der Ludwigsstraße verbracht worden und dort im Keller hat er Gott sei Dank eben ebenfalls unbeschadet den Zweiten Weltkrieg überstanden. Danach wurde er wieder umgezogen, damals in den Central Collecting Point, in den Keller der Maiserstraße. Da gibt es ein, zwei historische Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wo wir ihn dort auch sehen können. Und so fristete er dann tatsächlich bis hin zu der ersten Ausstellung, die es dann dort im heutigen Haus der Kulturinstitute gegeben hat, sein Dasein. Wir erinnern uns, das Ägyptische Museum ist ja mitnichten direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgemacht worden. Auch der Ägyptische Saal in der Glyptothek ist nach dem Kriege nicht wieder eingerichtet worden. Und es dauerte dann eben bis in die 60er Jahre, bis unter Müller eine erste auch öffentlich zugängliche Ausstellung wieder gezeigt wurde. Und Barg in Hons war damals, glaube ich, sogar das Titelmotiv dieser Ausstellung und war auf dem Plakat aufgedruckt.
Genau, 1966 war das. 1970 ist er dann in die Residenz gewandert und dort ausgestellt worden und dann 2013 zu uns hier ins nicht mehr ganz so neue Museum umgezogen, wo er auch in Zukunft stehen bleiben wird und von Ihnen bewundert werden kann. Es gibt Parallelstücke zu unserem Barg in Hons. Es gibt nämlich noch eine zweite, fast genauso aussehende Würfelstatue, die sich heute im Ägyptischen Museum in Kairo befindet, die auch in Karnak gefunden wurde, an der Nordseite des 7. Pylons. Im Fundbericht heißt es, aus dem Schutt an der Ostseite des Granittores des 7. Pylons, gefunden am 15. Juni 1904. Eine dritte Würfelstatue des Barg in Hons wurde gefunden im Mut-Tempel in der Grabung von Margaret Benson im Jahr 1896. Diese Statue hält zusätzlich ein Hathor-Sistrum vor sich und spannenderweise lag über ihr eine Sistrophor-Statue des Sennenmut mit einem Hathor-Sistrum, die eine genaue Parallele zu unserem Sennenmut im Museum ist. Das heißt also, Beckenchons und Sennenmut, zumindest ihre Statuen, finden sich öfter mal zusammen. Eine weitere Statue findet sich ebenfalls noch in Kairo. Diese Würfelstatue trägt dann einen Naos vor sich. Und in Berlin gibt es das Bruchstück einer Statue des Barg in Hons aus Granit.
Was wir noch haben, ist das Grab des Barg in Hons in Theben. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, TT35, das in einem schlechten Erhaltungszustand ist. Es gibt aber auch dort noch Darstellungen. Im Korridor beispielsweise ist Barg in Hons mit seiner Frau Meret Segger dargestellt. In einer Nische gibt es Statuen der beiden und zum Grab gehört auch eine kleine Pyramide, eine oberirdische Pyramide, die den Standort des Grabes kennzeichnet. Aus dieser Grablege stammt ein anthropoider Sarkophag, der sich heute im Museum in Liverpool befindet. Dieser Sarg ist dem Museum 1867 als Geschenk übergeben worden und stammte wohl aus einer Auktion bei Sotheby's und ist nach Ausweis des Auktionskataloges damals für 30 Pfund erworben worden.
Einfaches Schnäppchen.
Dieser Sarkophag ist aufgrund eines Feuers im Jahre 1941 im Liverpooler Museum stark beschädigt worden. Bei der Wiedererrichtung des Museums ab 1964 wurden die einzelnen Fragmente dann im Schutt gefunden und er ist dann aber erst Ende der 80er Jahre wohl wieder zusammengesetzt worden, wo auch einige Fehlstellen ergänzt worden sind. Das stolze Gewicht wird auf über 2 Tonnen geschätzt, dieses Steinsarkophages. Und die Dekoration dieses Sarkophages ist auch nochmal auf alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen dokumentiert und deutlich besser zu erkennen, als das heute noch der Fall ist. Also das ist auch noch ein weiteres sehr gewichtiges Objekt, das dem Barg in Chonsu zuzuschreiben ist. Es gibt vereinzelt noch ein paar andere Beispiele. Da hast du noch 1-2 Sachen gefunden.
Ein paar wenige. Es gibt eine Pseudopalette, also eine Variante einer Schreibpalette im Louvre, was seinen Namen trägt. Und einige kleinere Uscheptis aus seinem Grab, die befinden sich heute im Museum in Bologna. Aber ansonsten sind seine Zeugnisse nicht allzu üppig. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir Ihnen einen guten Überblick über dieses Schwergewicht bei uns im Museum gegeben haben. Damit sind wir dann am Ende unserer Folge, am Ende dieser Staffel angelangt und verabschieden uns zunächst in die Sommerpause. Im Herbst, so planen wir, soll es weitergehen mit dem Podcast. Wir haben bisher jede Staffel unter ein Thema gestellt. In der ersten Staffel haben wir das Museum und seine Sammlung vorgestellt. In der zweiten Staffel haben wir über die altägyptische Kultur und ihre spannenden Eigenheiten allgemein gesprochen. Und jetzt im dritten Teil haben wir besondere Persönlichkeiten aus dem Museum vorgestellt. Nun sind Sie gefragt und dürfen sich in der Sommerpause überlegen, worüber sollen wir denn sprechen? Was interessiert Sie? Was würden Sie gerne in einer Folge oder in einer ganzen Staffel zu hören bekommen? Aber immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, es soll natürlich auch ein Anschluss an das Museum gegeben sein. In diesem Sinne sagen wir Dankeschön für Ihre Treue, dass Sie immer wieder bei uns einschalten und zuhören. Und wir sagen weiterhin auf die Ohren.